da. Kein Licht, kein Internet. Okay, dafür bin ich auch nicht vorbereitet. Das macht ja alles nichts. Will sagen, dieser Vortrag, der ist jetzt ein klein wenig zusammengestückelt innerhalb der letzten Stunden. Und ich werde sicherlich einige Themen vergessen haben dabei, an die ihr mich dann durch Fragen, ah super, jetzt funktioniert das mit dem Licht sogar, einfach erinnern könnt, sodass das hier keine reine Frontalunterrichtsveranstaltung bleiben muss, sondern ihr auch ein bisschen mich auslöchern könnt. Worüber ich hier berichte, ist sozusagen ganz im Gegensatz zum Felix vor mir, der ein bisschen was über den technischen Aufbau des DNS, die Rekordtypen, das Bind und so weiter und so fort referiert hat, widme ich mich jetzt hier sozusagen den politischen Fragen der Ressourcenverwaltung, auch angesichts der Tatsache, dass die technischen Bestandteile des Netzes und eben ihre Struktur ja sehr unterschiedliche Eigenarten haben. Wenn wir sagen, das Internet besteht aus einem Haufen von Computern, die dieselbe Sprache, wir sagen, dasselbe Protokoll sprechen. Sie basieren des Weiteren oder basiert das Netz weitergehend auf einem Namensraum, zunächst einmal auf der Basis von IP-Mann, also sagen wir auf einem Adressraum mit entsprechenden Routing-Protokolle, über die hier ja auch eigene Veranstaltungen haben. Kommunikationsdienste wie E-Mail, Web, FTP, sonst was und die von Ihnen genutzten Protokolle jeweils, die allerdings von Menschen benutzt werden und Menschen haben halt die Eigenschaft, sich IP-Nummern nicht so toll merken zu können. Dafür hat nicht der Herr Gott, sondern die IETF, wir sagen ein Haufen von Ingenieuren, dann eben irgendwann mal das DNS-System erfunden. Und das DNS-System ist insofern was ganz anderes als der Rest des Internets, als dass wir hier tatsächlich ein hierarchisches und zentralistisches Element haben in einem Netzwerk, was ansonsten eben auf dezentral agierenden Computern basiert, die eben sich auf Leitungs- und IP-Nummern-Ebene vernetzen. Der Namensraum ist eben die Top-Level-Domain-Hierarchie strukturiert, abgelegt im sogenannten Root-Zone-File. Das Root-Zone-File weist zwei verschiedene Arten von Top-Level-Domains zu. Das eine sind die generischen Namensräume. Das waren bisher dominant eben com, org, net, edu eigentlich auch, .int gibt es und noch ein paar andere, auf die ich später noch weiter eingehe. Und natürlich die landesspezifischen Namensräume, eben die Country-Coded Top-Level-Domains, sowas wie .de, .us, .tv und ähnliches. Diese Datei, das Root-Zone-File, ist eben abgelegt in dem sogenannten, kann ich mal ein bisschen größer klicken, in den Root-Name-Servers. Derer gibt es 13 Stück, die die Namensbezeichnung als Root-Name-Server A bis M tragen. Beziehungsweise, M haben wir dann hier drüben in Japan. Sozusagen Art und Weise, wie die Datei transportiert wird, ist de facto sieht so aus, dass das Root-Zone-File beim Root-Name-Server A editiert wird, also hier tatsächlich die Administration stattfindet und einmal am Tag eben eine Kopie runterkopiert wird auf die anderen Root-Name-Server. Theoretisch ist dieses Konzept technisch auch für den Fall ausgestattet, dass einer oder mehrere der Root-Name-Server ausfallen. Das heißt, theoretisch lässt sich die Hierarchie ändern. Nehmen wir mal an, Amerika gibt es jetzt nicht mehr, weil Herr Bin Laden da noch einige andere Methoden auf Lager hatte, die vielleicht ein bisschen effektiver waren. Dann fallen zwar schon mal 10 der 13 Server aus. Theoretisch allerdings wäre es dann immer noch denkbar, dass eben zum Beispiel Stockholm dann eben London und Japan versorgt oder eben in einer anderen Art und Weise. Man muss allerdings sagen, dass dieses theoretische Konzept der Änderung dieser administrativen Funktion nicht erprobt ist. Das ist auch auf der letzten ICANN-Sitzung in Kalifornien, wo es eben ausschließlich ums Thema Sicherheit ging. Das liegt natürlich auch daran, dass das Thema Sicherheit in Amerika gerade ein Thema ist. Ist das sozusagen auch mal angesprochen worden. Es gibt aber noch ein paar andere Eigenschaften, die man sozusagen dazu sagen muss. geschichtlich gesehen, nochmal für diejenigen vielleicht auch, die das letztes Jahr noch nicht gehört haben, gab es halt zunächst einmal die IANA, die Internet Assigned Numbers Authority, die halt die Vergabe von IP-Nummern und auch die, ja, man könnte sagen, die Zuweisung der TLDs in eine Datei, die im Wesentlichen erstmal hosts.tsc hieß, aus der dann später eben das Rootzone-File geworden ist, betrieben haben. Die IANA, das klingt hier schon relativ amtlich, ist ja auch die Internet Assigned Numbers Authority, war allerdings lange Zeit nichts weiter als ein nettes Label für einen einzigen Mann, der das also alles gemacht hat. John Postel stammt eben so ein bisschen aus der Frühzeit dieser Entwicklung, hat an einer Menge von RFCs der ersten Stunde mitgeschrieben und hat an der Universität von Kalifornien, am Anfang war das tatsächlich noch durch die Universität finanziert, später wurde das dann sein Job sozusagen vom Verteidigungsministerium finanziert, eben diese IANA betrieben, lange Zeit als One-Man-Show, später hat er dann einen Mitarbeiter dazu bekommen, der aber eher so Sekretariatsfunktionen hatte. Und aus der sozusagen Geschichte des Netzes, wo dann eben zunehmend dieses Netz nicht nur für Kommunikation zwischen ein paar Wissenschaftlern und zwischen ein paar Universitäten wichtig wurde, sondern eben auch eine wirtschaftliche Bedeutung erlangte, eine kulturelle und ähnliche, gab es eben nicht mal unbedingt von den USA ausgehend, sondern andere Länder die Regierungen fingen an, sich dafür zu interessieren, wie denn das mit dem Internet eigentlich funktioniert, wer dann zum Beispiel die Entscheidung fällt, wie ein Land ins Internet kommt. Zu der Zeit der IANA unter John Postel ist ein Namensraum wie .de eben zum Beispiel dadurch zustande gekommen, dass ihn da irgendwelche Leute angerufen hatte, von denen er mehr oder weniger vorher noch nie gehört hatte und gesagt haben, sie seien in einem Land namens Deutschland, das ist in Europa und man müsste irgendwie doch mal diesen ISO 3166 Code.de als Namensraum beleben. Dann hat er sie nach ihrer IP-Nummer gefragt, auf der also der Server aufgesetzt ist, dann hat er das eingetragen und das war der komplette Verwaltungsakt. Das hat natürlich sozusagen diese John-Postel-Manier hat natürlich so ein bisschen Auswirkungen gehabt und die ersten Regierungen haben sich eben dafür angefangen zu interessieren, wie denn das zustande gekommen ist, dass bestimmte Leute in ihrem Land Namensräume betreiben und andere nicht. Und sie haben dann eben diesen Hippie gefunden, der da irgendwo in einem Kämmerchen der Universität von Kalifornien rumsaß und quasi der Herrscher des Internets war. Und John Postel hat halt nicht nur so einen langen Rauschebart gehabt, sondern die meiste Zeit des Jahres gerüchteweise nicht mal Schuhe getragen und die haben sich irgendwie gesagt, das kann irgendwie nicht sein, dass dieser Mann irgendwie das Internet regiert. Und es gab dann ein Konzept von mehreren Ländern, auch von europäischen Ländern maßgeblich mitgetragen, dass die Verwaltung dieser Datei und überhaupt diese ganze Ressourcenverwaltung, unter die ja auch die IP-Nummernvergabe fällt, doch von den Vereinten Nationen im Rahmen einer sogenannten United Nations Treaty Organization erfüllt werden sollte. Die amerikanische Regierung hatte als Antwort darauf natürlich ein bisschen eigene Vorstellungen. Man hat sozusagen ICANN gegründet als schon Reaktion auf dieses United Nations Konzept, weil die amerikanische Regierung gesagt hat, dass sie das doch lieber nicht bei den Vereinten Nationen angesiedelt haben will, weil das eben eine der internationalen Organisationen ist, bei denen sie nicht die dominante Herrschaft haben. So einfach kann man das, glaube ich, erklären. Es gab noch unter der Clinton-Administration, das war so im Frühjahr 98, ein Green Paper, aus dem dann ein White Paper geworden ist, aus dem dann schließlich ICANN quasi als Firma nach kalifornischem Recht von der amerikanischen Regierung gegründet wurde. Die ICANN-Bylaws sind also in enger Abstimmung mit dem Wirtschaftsministerium, das hierfür zuständig war, dem DOC, entstanden. Im November 98 ist die Firma dann sozusagen formell eingetragen worden. John Postel selbst hat es bevorzugt, wenige Tage vorher zu versterben. Der hat dann einfach spontan mal einen Herzinfarkt bekommen und hat sich sozusagen die Kommentierung des dann folgenden Elends erspart. ICANN ist von der Struktur her in drei wesentliche Bestandteile aufgeteilt, in die Domain Name Supporting Organizations, die den ganz klar dominanten Anteil aller inhaltlichen Diskussionen eigentlich auf sich nimmt, die halt die Domain nimmt, die sich eben um den Namensraum kümmert. Dann gibt es den für den Adressraum zuständig, also die Vergabe der IP-Nummern. Das ist der unkritischste Teil aller Aktivitäten, kann man sagen. In Europa erfolgt die Vergabe von IP-Nummern durch das RIPE NCC in Amsterdam. Und die Protocol Supporting Organization, die ist eigentlich, also eigentlich ist das hier ein sehr lustiges Organigramm, was ICANN bis heute aufs Web stellt, weil man hier den Eindruck bekommen könnte, die IETF, das W3C, die ETU und selbst die ETSI sind unterhalb von ICANN, quasi eine Untergruppe von ICANN. Um es mit den Worten von John Kerstin zu sagen, was einer der IETF-Pioniere ist, die also, der Mann ist heute immerhin Leiter der AT&T-Forschungslabore und er sagt immer, wenn man ihn darauf anspricht, zum Glück funktioniert ICANN ja nicht. Zum Glück ist es ja noch nicht so weit, dass ICANN etwa die Macht hätte, der IETF vorzuschreiben, was sie etwa tun oder zu lassen. Bei der ETU, was ja der Welttelekommunikationsverein sozusagen ist, also wo die ganzen globalen Carrier versammelt ist, ist es ein bisschen offensichtlich, dass die ETU sich wohl kaum von ICANN-Vorschriften machen lässt, ist es eher andersrum. Das heißt, die PSO hat zwar Vertreter dieser Organisation drin und es gibt gewisse Abstimmungen, beispielsweise wenn bei der IETF ein neues Protokoll entwickelt wird und man dafür ein Protokoll, eine Protokollnummer im TCP-IP-Protokoll braucht, aber Bestandteile der Protokolle werden eigentlich nicht durch ICANN festgelegt, wobei es hier natürlich Ausnahmen gibt, die die Regeln ein bisschen bestätigen. Das erste Direktorium von ICANN war eben rein durch die US-Regierung quasi gewählt. Das waren allerdings auch noch Leute, die Postel selbst empfohlen hatte teilweise. Bestand halt aus 19 Leuten und einem Geschäftsführer. Im Jahr 2000 gab es dann diese At-Large-Wahl, die eben 5 der Direktorensitze durch Benutzerwahlen eben nicht gewählt, sondern selected. Das ist also der Begriff Select hier, das ist das Ergebnis eines langen Rechtsstreits, ob das Ganze eine Wahl war oder eine Auswahl. Der Unterschied wäre der, dass wenn die Mitglieder oder sagen wir die Leute, die mitgewählt haben, also wenn die gewählt hätten, dann könnte man auf die Idee kommen, dass diese Leute Mitglieder von ICANN sind. Und wenn diese Leute Mitglieder von ICANN wären, dann hätten sie explizit das Recht beispielsweise in alle Unterlagen der Firma hineinzugucken und alles Mögliche zu tun. ICANN hat also juristisch immer darauf bestanden, dass die Leute nicht Mitglieder sind, sondern eben nur at large, also so im weiteren Sinne irgendwie Mitglieder der Community und deswegen würden sie ja nur eine Selektion, eine Auswahl treffen können zwischen eben letztendlich mehr oder weniger vorgegebenen Wahlen. Es war ja so, dass ich dann als Europavertreter hier sozusagen reingekommen bin. Es sind 4 andere, einer für Afrika, einer für Südamerika, einer für Asia-Pacific, was interessanterweise ein Fuji-Mitarbeiter aus Washington ist, aber das ist eine andere Geschichte, und eben einer für Nordamerika. ICANN hat neben der natürlich Frage der Legitimierung, die ursprüngliche Planung war, dass das Board jeweils zur Hälfte eben durch die Strukturelemente gewählt ist, also jeweils, dass die hier jeweils 3 Board-Seats wählen. Die andere Hälfte sollte eigentlich Benutzer gewählt sein, das heißt eigentlich hätten 9 Board-Seats per Wahl gewählt werden sollen. Das wurde dann in der Satzung nochmal kurzfristig geändert. Das war einer der Schritte, die man gemacht hat. Dann sind eben die 5 gewählt worden. Wir sind jetzt alle bis Ende 2002, also bis November nächsten Jahres Mitglieder und dann gibt es sozusagen die Frage, wie das weitergeht. Da komme ich am Schluss dann noch drauf. Die ist zum jetzigen Zeitpunkt noch offen. Es gibt ein Komitee, das diese Frage klären soll, aber auf all diese Aspekte komme ich dann später vielleicht noch. Eins muss man noch erwähnen. Es ist natürlich so, dass ICANN eine Firma nach kalifornischem Recht ist, die immerhin also nicht direkt abhängig von der amerikanischen Regierung ist, in dem Sinne, dass die amerikanische Regierung im direkten Sinne mitredet. Allerdings jede Entscheidung, die ICANN fällt, die beispielsweise das Root-Zone-Fall betrifft, also nehmen wir mal an, .de, das DENIC hier entscheidet sich, neue Räume anzumieten, in eine andere Stadt zu wechseln und braucht entsprechend durch eine andere Internetanbindung vielleicht andere IP-Nummern bei ihren Servern. Also man müsste meinen, das ist eine Verwaltungsaufgabe, da geht es ja überhaupt nicht um eine Änderung einer Policy, da geht es nicht um Vergaberichtlinie, da geht es nicht mal um Geld, sondern da geht es schlicht und greifend darum, dass die eine neue IP-Nummer für ihre Datenbanken zugewiesen bekommen möchten. Trotzdem muss eine solche Entscheidung, sozusagen eine solche Änderung in der Hutzunderteil durch die gesamte Dominant Authority des DOC, also des Wirtschaftsministeriums, abgesegnet werden. Das heißt, ICANN hat inhärent, betreibt ICANN immer noch die IANA. Die IANA ist jetzt also sozusagen innerhalb von ICANN agierend. Und wenn die IANA jetzt in Absprache mit dem CCTLD Registry Manager einen Änderungsantrag hat, dann wird das an das DOC geschickt und muss dort also höchst amtlich abgesegnet werden mit schriftlichem Bescheid und Stempelchen der amerikanischen Regierung. Und erst dann kann diese Änderung de facto durchgeführt werden. Das hat im praktischen Betrieb natürlich viele Auswirkungen, auf die ich gleich noch komme. Das ist das eine, was man sozusagen zur Struktur sagen muss. Zum anderen ist natürlich noch das Problem bei der Gründung durch die amerikanische Regierung da gewesen, dass die anderen Länder, zum Beispiel die europäischen Länder, ja bei der Idee, das Ganze bei den Vereinten Nationen anzusiedeln, auch einen eigenen Anspruch hatten, sodass man denen auch zumindest das Gefühl einer Beteiligung geben musste. Das hat man dann hier unten getan. Es gibt hier weitere Arbeitsgruppen, die nicht direkt in der Struktur sind, sondern zum Beispiel eben sich um die Rootname-Server kümmern, um die Frage der Mitgliedschaft, um Budgets. Und dann gibt es hier eben noch etwas, das heißt das Governmental Advisory Committee, also der Regierungsbeirat, der zwar keine direkte Funktion innerhalb von ICANN hat, aber an dem eben die Vertreter von, mittlerweile sind das so 70, 80 Länder, das heißt, das sind immer so 100 Leute etwa, die sich bei den im Moment vierteljährlichen Treff dieses Jahr da getroffen haben. Das sind dann beispielsweise für Deutschland, das ist ein Vertreter des Wirtschaftsministeriums und mittlerweile auch eine Dame vom Justizministerium. Die beraten dann unter sich, also die Regierung beraten dann unter sich über alle möglichen Dinge, die sie gerne hätten, die ICANN tun würde, zum Beispiel wenn es um Verträge mit den Betreibern von landesspezifischen Namensräumen geht, wenn es jetzt um die Anerkennung neuer Namensräume, generischer Namensräume gibt, welche Art von Regeln dort einwirken sollten, da komme ich gleich noch auf ein paar Details und Ähnliches. Und als ICANN Board haben wir dann die mehr oder weniger lustige Funktion. Es gibt dann eine Session, das GLC reportet zum ICANN Board. Das heißt, wir als Boardmitglieder bekommen dann sozusagen von unserem Geschäftsführer den Hinweis, wir sollen jetzt in diesen Raum gehen und diesen Regierungsvertretern nett zuhören. Und wir sollen auch bitteschön keine garstigen Fragen stellen, sondern nett mit dem Kopf nicken. Und danach können wir da rausgehen und das alles ignorieren. Weil es geht sozusagen ganz klar auch darum, dass man sich gute Beziehungen zu den Regierungen zwar halten will, aber das heißt noch lange nicht, dass man die auch gleich in allen ihren Aspekten ernst nehmen muss. Das ist auch schwerlich möglich, weil die Regierung in diesem Kontext ja mit absurdesten Vorschlägen natürlich auch hier und da kommen. Auch dazu vielleicht da noch ein paar Details. Eine Sache, die ICANN in der Praxis sozusagen gemacht hat und die das Ganze zu seiner schwer zu akzeptierenden Veranstaltung überhaupt macht, ist, ICANN versteht sich zwar als technisch-administrative Institution, hat allerdings diesen Bereich der technisch-administrativen Tätigkeit klar verlassen, indem sie irgendwann hier unten dieses kleine rote Kästchen eingeführt haben. Die Intellectual Property Constituency, also eine Arbeitsgruppe für geistiges Eigentum, in denen eben jede Menge, muss man mittlerweile sagen, Markenrechtsanwälte, diese schönen Planeten, Vertreter beispielsweise der Motion Pictures of America Association mit ihren Anwälten und so fort, sich eben darum kümmern, dass in den entsprechenden Policies, Verträgen und so fort die ICANN schließt, mit den Namensraumbetreibern, aber auch mit denjenigen, die Domainname ICANN akkreditiert vergeben. Das heißt, man unterscheidet zwischen den Betreibern, den Registries und eben denjenigen, die die Dinger verkaufen. Und auch hier schon wird eben Markenrecht mittlerweile in verschiedener Art und Weise berücksichtigt. Konkret sieht das so aus, ich sage mal, im September in Montevideo, da war es relativ offensichtlich, weil das war so dermaßen am Ende der Welt, dass da eigentlich nur Leute hingekommen sind, die das Budget überhaupt dafür hatten. Da waren etwa 650, 700 Teilnehmer auf der gesamten Veranstaltung, davon 400 Markenrechtsanwälte. Also ihr könnt euch vorstellen, wie toll man sich da fühlt. Lauter nette Menschen und, nun gut. ICANN hat als einer der ersten Policies, die sie überhaupt entwickelt haben, die sogenannte UDRP eingeführt, Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, dient also dazu, Konflikte zwischen Markenrechtsinhabern auf der einen Seite und Domain Name Inhabern auf der anderen Seite zu klären. Die UDRP ist im Detail, ich sag mal, könnte ich jetzt eine eigene Stunde drüber referieren, deswegen möchte ich das hier, weil ich insgesamt nur eine Stunde habe, ein bisschen kurz halten. Die UDRP basiert auf dem Konzept sogenannter Schiedsgerichte, das heißt, derjenige, der den Prozess initiiert, der auch eine Gebühr dafür zahlen muss, der also sich in seinen Rechten verletzt fühlt, kann auswählen, welche die Schiedsgerichtsbarkeit ist, die diesen Fall lösen soll. Es gibt davon jetzt insgesamt 4, wobei einer davon gerade gewechselt hat. Die allerdings wichtigste, die derzeit etwa 70% aller Fälle löst, ist die WIPO, die World Intellectual Property Conference, also etwas wie der Weltverband der Markenrechtsinhaber. Und man kann sich natürlich schon ein bisschen erahnen, welche Art von Entscheidung die treffen. Es ist auch statistisch belegt, dass also klar, die Fälle, die von der WIPO entschieden werden, die gehen also zugunsten der Markenrechtsinhaber. Konkret heißt das aber auch angesichts der Situation, die man noch bedenken muss, dass es weltweit kein einheitliches Markenrecht gibt, dass teilweise völlig absurde Rechtsprechungen zustande kommen, oder was heißt Rechtsprechung, teilweise absurde Entscheidungsfindung, also beispielsweise, dass wenn ihr euch jetzt irgendeinen Namen tolledomain.info holt oder tolledomain.com es gibt jetzt einen, in Ägypten eben eine Firma, die stellt einen Toaster her, der hat diesen Namen, das klassische Beispiel, dann verliert ihr euren Domainnamen. Wenn ihr einen Domainnamen habt, der noch überhaupt nirgendwo als Markenrecht registriert ist, oder aber ihr diesen Domainnamen sozusagen gewählt habt, bevor das entsprechende Produkt überhaupt auf dem Markt war, das heißt, man euch nicht vorwerfen kann, dass ihr, um das Produkt schlecht zu machen, diesen Namen gewählt habt, dann gibt es teilweise so Verfahren, die also innerhalb dieser Intellectual Property Constituency dann auch offensiv diskutiert werden. Also will sagen, wie sorgt man dafür, dass man von einem normalen Internetnutzer eine Domain, die mit einem zukünftigen Markennamen in Konflikt gerät, dass man die bekommt. Da gibt es dann einen ersten Anruf, der heißt dann, hier, willst du nicht deine Domain verkaufen? Und dann sagt er, nö, eigentlich nicht. Warum? Will ich nicht haben? Benutze ich? Finde ich toll? Will ich nicht weggeben? Dann gibt es einen zweiten Anruf. Ja, wie wäre es denn für 2.500 Mark, Euro, irgendwas? Und dann sagt er vielleicht immer noch, nee. Dann gibt es einen dritten Anruf und da heißt dann, ja, sag mal, wie wäre es denn, wenn wir dir 50.000 Euro zahlen? Und dann kommt man natürlich ins Grübeln und sagt, naja, also ich meine, von dem Schotter könnte ich mir die eine oder andere Domain holen und außerdem noch dieses oder jenes, und dann gerät er vielleicht ins Grübeln und sagt, naja, könnte man schon machen. Der Trick ist der, dass ihr bei diesem Telefonat natürlich keinen Zeugen hattet, die andere Seite aber schon. Und dann initiieren die UDRP, gehen dahin zum Schiedsgericht und sagen unter Zeugen, unter schriftlicher Vorlage eines entsprechenden Testimonies, wie es heißt, dass ihr versucht habt, diese Domain für 50.000 Euro zu verkaufen. Sagt die Schiedsgerichtsbarkeit natürlich, das ist ja ein Abzocker, das ist ein Domain-Squatter, alles klar, Bad Face trifft dann zu, also ihr habt in böser Absicht gehandelt und schwupp, seid ihr die Domain los. Das sind jetzt, wenn ich das jetzt nicht selbst gehört hätte, dass das offensiv da auch diskutiert wird, unter dem Motto, ja, alles klar, so zu nutzen wir diese UDRP, dann hätte ich gedacht, das wäre alles eine wilde Geschichte, aber gut, das sind also die netten Dinge, die ICANN hier schon bereits in den Namensraum hineingebracht hat. Es gibt weitere, Entscheidungen, die dann sozusagen auf dieser Basis gefällt wurden. Greenpeace zum Beispiel prozessiert bis heute noch gegen das Ölunternehmen Elf, weil die eben den Domainnamen oilofelf.de hatten. Greenpeace hat das sozusagen gemacht, um da über Erdölförderungsbedingungen, Umweltschäden des Erdölunternehmens Elf zu berichten. Elf wiederum hat sich auf den Standpunkt gestellt, auf dem eben auch ICANN steht, dass die Verwendung eines markenrechtlich geschützten Begriffs auch innerhalb eines Domainnamens dem Markenrechtsinhaber vorbehalten ist. Vor dem Landgericht hat Greenpeace verloren, vor dem Kammergericht haben sie wieder gewonnen. Jetzt geht das Ganze wohl zum Bundesgerichtshof oder irgendetwas. Das heißt, das ist immer noch in der Klärung. Greenpeace hat zum Glück den Anwaltsetat, um das zu klären. Es gibt aber natürlich viele andere Fälle, wo die Leute nicht den Anwaltsetat hatten. Es gibt noch zwei weitere Fälle, die sozusagen in der Zukunft bei der Bewertung auch von ICAN eine Rolle spielen könnten. Das eine ist das Zusammenspiel zwischen Wirtschafts- und Verteidigungsministerium innerhalb der USA. Es gab beispielsweise nach den Attacken am 11. September einen Distributed Denial of Service Attack auf die Registry, das heißt auf den Datenbankserver, der den Namensraum Afghanistans, also .af, betreibt. Die Firma, die diesen Namensraum betreibt, sitzt allerdings in London. Man muss dazu sagen, der ganze Namensraum von Afghanistan hat gerade mal 68 Domains. Das ist also nicht unbedingt ein Land, wo ihr erwarten könnt, dass ihr irgendwie an Osama Bin Laden at torabora.af irgendwie erfolgreich eine Mail schicken könnt oder so. Ganz so weit sind die da noch nicht. Die Firma, die diesen Namensraum betreibt, NetNames heißen, die sitzen eben in London, haben noch zig andere Server da stehen und zig andere Kundenapplikationen. Da kann man Webserver, DNS-Services, alles Mögliche kann man bei denen machen. Und entsprechend gehen die mit ihren Ressourcen natürlich so um, dass die Registry kein eigenständiger Computer ist, sondern das ist ein Rechner, der nebenbei noch Registry für zig andere Anwendungen spielt. Und entsprechend hatten die also wirtschaftlich gesehen ein richtiges Problem, dass einer ihrer Hauptserver eben unter Beschuss stand. Und haben dann als Lösungsvorschlag, weil sie es technisch sozusagen nicht losgeworden sind, es gab dann immer neue Attacken, haben sie einen Redelegation-Antrag an die IANA gestellt. Das heißt, sie haben gesagt, sie möchten jetzt gerne den Namensraum AF auf einen eigenen Computer setzen und wenn der dann beschossen wird, nun gut. Aber dann ist wenigstens ihr normaler Geschäftsbetrieb sichergestellt. Die IANA hat diesen Antrag wohl auch weitergeleitet ans Wirtschaftsministerium der USA, also ans DOC und, oh Wunder, dort liegt dieser Antrag seit Mitte Oktober unbearbeitet. Man könnte das natürlich im fortgesetzten Denial of Service nennen, erst technisch, dann administrativ. Die Frage wurde allerdings jetzt auch bei ICAN sozusagen auf dieser sicherheitsgewidmeten Konferenz sehr strittig diskutiert, jetzt weniger das Afghanistan-Beispiel, sondern insgesamt die Frage, inwieweit die Stabilität des Namensraums, weil das eben auch eine Konferenz ist, wo viele internationale Teilnehmer mitnehmen, wo nicht das eigentliche Single Point of Failure diese Absprache mit dem DOC ist, mit der amerikanischen Regierung. Und entsprechend gibt es natürlich immer wieder die Forderung, dass ICAN doch endlich sich mit der amerikanischen Regierung soweit einigen soll, dass, das ist theoretisch auch vorgesehen im Gründungsprozess von ICAN, die Funktionalität, die ICAN hat, eben direkt das Root-Zone-Fire sozusagen administriert und nicht wie bisher über den Umweg der Genehmigung durch das Wirtschaftsministerium. Es gibt dafür 8 oder 9 Bedingungen, die sozusagen auch schriftlich formuliert sind. Allerdings hat es gerade vor ein paar Tagen, hat Monika Ermert, so eine heiße Journalistin, hat entsprechend mal bei dieser Stelle beim DOC angerufen und hat die gefragt, wie es denn eigentlich mit den Plänen aussieht. Und die haben gesagt, was? Übertragung auf ICAN? Nee, kommt nicht in Frage. Das wurde dann nach 2 Tagen wieder dementiert, dass man hätte sich versprochen am Telefon oder so ähnlich. Also wenn ihr auf Heise nach ICAN und amerikanische Regierung sucht, findet ihr das ganz schnell. Es ist natürlich klar, dass, sagen wir mal, beim derzeitigen Geisteszustand der amerikanischen Regierung nicht unbedingt zu erwarten ist, dass sie jetzt das Root-Zone-File für internationale Administration freigeben. Aber das stellt natürlich auch insgesamt die Frage, ob ICAN überhaupt Sinn macht. Also ob ICAN überhaupt jemals die Chance hat, etwas Eigenständiges zu werden, was tatsächlich diese Ressourcenverwaltung macht. Weil jetzt unabhängig mal von dem, was man alles an ICAN kritisieren kann, kann man ja auch die Frage stellen, ist denn daraus überhaupt jemals etwas Sinnvolles zu machen, wenn das sowieso am Ende des Wirtschaftsministeriums ist, was die Entscheidung fällt. Und das Ganze sozusagen nur so ein Laden ist, der so aussieht, als könne man ihn international legitimieren und entsprechend sinnvoll besetzen. Es gibt ein anderes Beispiel, was noch ein zusätzliches Problem aufzeigt, das sozusagen eigentlich noch ungelöst ist. Es gab während der Wahl des amerikanischen Präsidenten im Jahre 2000 ja verschiedene Probleme bei der Stimmauszählung, um es mal vorsichtig anzudeuten. Das Ganze wurde ja mitunter als ziemlich absurd bezeichnet und es gab damals eine Künstlergruppe in Wien, die das Ganze eben noch nicht absurd genug fanden. Die meinten, man könne dem noch einen draufsetzen und die dieses Projekt voteauction.com gemacht haben, die sich also eine Domain voteauction.com eben geholt haben, in Wien einen Server aufgesetzt haben und den amerikanischen Bürgern, die noch nicht gewählt hatten, nämlich den Briefwahlberechtigten, die Möglichkeit gebieten haben, ihre Stimme eben meist bieten zu versteigern. Darüber kann man jetzt irgendwie unterschiedlicher Meinung sein. Die fanden das halt lustig. Das Gericht in Missouri, im Bundesstaat Missouri, fand das allerdings nicht lustig. Also ein Gericht, und die haben damals eine Immediate Court Order gesetzt, das heißt so eine Art einstweilige Verfügung, ohne dass der hier beklagt überhaupt jemals davon erfahren hat. Das heißt, die Leute in Wien, die wussten überhaupt nicht, was los war, die wussten nur, ihr Domainnamen funktioniert nicht mehr. In Missouri lief das deswegen, weil dort in diesem Bundesland eben der Server stand, der eben diesen .com in diesem Fall betrieben hat. Das heißt, man hat direkt die Jurisdiktion, wir sagen, das Rechtsgebiet des Serverstandortes, des Namensraums dazu genutzt, um im Grunde genommen einen Server, der in Wien stand, vom Netz zu schießen. Man könnte also sagen, hier wurde amerikanisches Recht auf Wien, Österreich angewandt. Das stellt natürlich auch insgesamt die Frage auf, wenn jetzt beispielsweise die Vereinigten Staaten von Amerika, und wir sind ja gerade in diesem Stadium, einzelne Länder als terroristisch deklarieren, zum Beispiel den Irak, der zwar sozusagen eine von der UNO anerkannte Regierung hat, aber die Vereinigten Staaten von Amerika sind da hier und da eben anderer Ansicht, was Legitimation von Regierungen betrifft. Und entsprechend kann man sich eben die Frage stellen, ob die ICANN Root Name Server, das heißt auch die, beziehungsweise im Speziellen hier die, die eben in Amerika stationiert sind, und zwar ganz unabhängig von ICANN und dem DOC im Zweifelsfall, wenn eben die Unterstützung mit technischen Infrastrukturen auch bedeutet, dass ein einfacher sozusagen Telefonbucheintrag, der eben einen Namensraum zuweist, Unterstützung eines terroristischen Landes ist, dann ist natürlich Schulz. Und entsprechend bleibt abzuwarten, wie sich das auch in nächster Zeit entwickelt. Ich will jetzt noch auf zwei Bereiche eingehen, damit ich auch noch ein paar Minuten habe, um eure Fragen vielleicht zu beantworten. Ein Thema ist vielleicht der ganze Bereich GTLD, die Erweiterung der Namensräume. Es wurden ja 7 im November 2000 ausgewählt von insgesamt 43 Bewerbern. Aufgeteilt sind die in unsponsored, das heißt offene Namensräume, und sponsored, das heißt geschlossene Namensräume. Geschlossen ist sowas wie .museum, ist eben es gibt da so einen Weltverband der Museen. Coop ist für Genossenschaften, ERO ist die IATA, es ist die SITA, die Society International Traffic Aeronautique, oder wie sie heißen, also die Luftfahrtsindustrie. Wobei natürlich bei Museen auch die Frage ist, inwieweit hier Leute dann in einem Verein Mitglied werden, um anerkannt ein Museum zu betreiben. In den Verträgen, die gemacht wurden, wurden halt die Betreiber der generischen Namensräume verpflichtet, die UDRP auch anzuerkennen. Es gab zusätzlich noch eine Sunrise Period auf der Ebene der Registrare. Das heißt, dass in den ersten 100 Tagen des Betriebs der Namensräume nur Markenrechtsinhabern eben ein Eintrag vorbehalten war. Wobei vergessen wurde, hier überhaupt einen Authentifikationsmechanismus einzuführen. Das heißt, bei .info beispielsweise war es so, dass sich also Tausende von Leuten, also offenbar wirklich Tausende, wir reden nicht von ein paar Fällen, hier Namensräume oder Namenseinträge, also Second-Level-Domains, gesichert haben unter Vorspiegelung eines Markenrechtseintrags. Das heißt, die haben einfach gesagt, ja, ich habe einen Markenrechtseintrag, Nummer im britischen Handelsregister ist 47112305 oder irgendetwas. Das wurde halt schlicht nicht nachgeprüft, und entsprechend weiß man jetzt immer noch gar nicht, wie man damit umgehen soll. Im Grunde genommen ist das ein Fehler von ICANN, weil ICANN zwar diese Sunrise-Period vorgeschrieben hat, aber eben kein Überprüfungsmechanismus vorgeschrieben hat, wie man das überprüft. Und man weiß also, der rechtliche Status ist völlig unklar, um es vorsichtig zu formulieren. Das sind also Themen, die man dann innerhalb von ICANN da so stundenlang diskutieren darf. Es gibt natürlich auch andere Empfindlichkeiten, die hier und da auftrauten. Beispielsweise wollte das GAC, also das Governmental Advisory Committee, die Regierung dieses Planeten, wollten, dass die Verwendung von Landesnamen innerhalb der Domain .info den Regierung der jeweiligen Ländern vorbehalten ist. Wobei, interessanterweise, also das sind dann schon Freistellungen, da kann man sich glücklich schätzen, dass noch ein paar präzise Semantiker auch im ICANN-Board sitzen. wo man sich eben dann fragen muss, was ist denn überhaupt ein Landesname? Also weil Deutschland kann man auf sehr viele unterschiedliche Art und Weise schreiben und man kann jeden Landesnamen auf diesem Planeten in sehr vielen unterschiedlichen Art und Weisen ausdrücken. Man kann das natürlich nach der ISO 3166-2 Tabelle tun, man kann das nach dem einheimischen, nach dem Namen in der einheimischen Sprache tun, man kann das nach englischer Sprache tun, man kann das nach allen möglichen Sprachen tun. Und inwieweit Informationen über ein Land sozusagen der Regierung herauszugeben vorbehalten ist, ist natürlich auch eine interessante Frage, die Eike nicht unbedingt beantworten möchte. Aber man hat jetzt erstmal gesagt, ja gut, also ich habe da zwar dagegen gestimmt, aber die Mehrheit hat dann gesagt, ja gut, die Regierung soll mal ein Konzept ausarbeiten, wie man dann den Namen ihres Landes buchstabiert. Und wenn sie sich darüber einig sind, dann gucken wir uns das Konzept nochmal an. Bei der Bewertung gibt es natürlich auch interessante Fragen, weil bei der Bewertung der generischen Namensraumbetreiber beispielsweise das Geschäftskonzept mitbewertet wurde. Und wie mein südamerikanischer Kollege, der Ivan Campos, mal anmerkte, muss man sozusagen das sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Also da gibt es ein Unternehmen, sagen wir in Südamerika oder in Europa, das bewirbt sich um den Betrieb eines Namensraumes und dann wird quasi vom amerikanischen Wirtschaftsministerium ihr Geschäftskonzept bewertet. Die müssen also ihre Investoren, ihre Zahlen, ihren Businessplan mit allen Angestellten, mit allen Daten müssen die offenlegen und werden dann bewertet von der amerikanischen Wirtschaftsministeriumskommission. Und dann dürfen sie den Namensraum bekommen oder eben nicht. Und das wirft natürlich auch die Frage auf, inwieweit dieses ganze Icon-Konzept nicht etwas am falschen Platz aufgehängt ist. Richtige Kritik kommt natürlich eher von denen, die ohnehin nicht mehr viel zu verlieren haben, beispielsweise von afrikanischen Nutzern, weil da ist es natürlich so, dass die Einführung amerikanischen Markenrechts, was sich eben durchgesetzt hat innerhalb dieser UDRP, weil es weltweit kein einheitliches Markenrecht gibt, in den dritten Weltländern ganz klar zur Folge hat, dass eben die Wahrnehmung amerikanischer Brands, also Marken, eben dominanter ist als die von lokalen Firmenbezeichnungen. Und entsprechend man, wenn das Internet weiterhin so eine Relevanz auch im wirtschaftlichen Leben bekommt, man natürlich befürchtet, dass die lokale Industrie noch mehr abkackt sozusagen und eben amerikanische Unternehmen hier noch mehr wahrgenommen werden. Oh, da hätte ich nochmal ein paar Räusper zwischen, ich lasse es jetzt so, Zwischensymbole machen können, Zwischenzeilen. Bei den landesspezifischen Domain-Name-Betreibern ist die Situation sehr viel komplizierter. Das liegt auch daran, dass die Betreiber der landesspezifischen Namensräume in der Regel keine ICON-Regeln sozusagen einhalten müssen, außer technische Protokolle, sondern die Vergaberegeln werden selbstverständlich innerhalb der jeweiligen Länder gemacht. Deswegen gibt es da auch sehr große Unterschiede, bis hin zur Top-Level-Domain.eu, die also offiziell den Status als Country Code Top Level Domain haben, obwohl Europa kein Land ist, so sind sie doch auf der ISO 3166 sogenannten Reserve List drauf. Das ist also eine Liste, die einige Länder vorsieht, die vielleicht mal Länder sein könnten oder landesähnliche bekannte Namen. Die .eu ist insofern nicht nur ein Ausnahmefall, weil es kein Land ist, sondern weil die Existenz von .eu zum jetzigen Zeitpunkt deswegen nicht gegeben ist, weil man sich noch nicht auf eine Policy hat einigen können. Also hier bemerkt man vielleicht auch schon ein bisschen den Unterschied zwischen Amerika und Europa. In Amerika machen sie irgendwas und halten es halt eine große Scheiße und diskutieren dann lange drum. Und in Europa diskutieren wir halt erst und machen dann eine große Scheiße. In diesem Fall diskutiert man, obwohl ICON sozusagen .eu zugewiesen hat, seit anderthalb Jahren die mögliche Vergabepolicy, also wie europäische Bürger, Unternehmen, Institutionen zu einem Domainnamen unter .eu kommen würden. Und weil man sich immer noch nicht darauf geeinigt hat, sondern weitere Arbeitsgruppen gegründet hat, frei nach dem Motto, und wenn man nicht mehr weiter weiß, dann gründet man einen Arbeitskreis, wird also diskutiert und diskutiert und diskutiert. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mal nach Brüssel fahren zum ecpop.org da findet ihr die Termine. Da gibt es dann lustige Arbeitsgruppen, wo man sich also darüber zerstreitet, was man tun und nicht tun könnte, und deswegen gibt es diesen Namensraum nicht. Also ICANN wartet eigentlich technisch gesehen nur darauf, dass sie mal eine IP-Nummer bekannt geben, aber das haben sie halt noch nicht getan, weil sie noch nicht wissen, wer der Betreiber ist, weil sie sich noch nicht auf eine Vergaberichtlinie für den Betreiber geeinigt haben, bla bla bla. Gut, es ist also auch eine Diskussion des Europäischen Parlaments, das kennt er ja wahrscheinlich auch aus anderen Bereichen. Die Vergabepolicies sind natürlich auch deswegen stark unterschiedlich, weil einige landesspezifische Namensräume auch von Regierung der jeweiligen Länder betrieben werden. In Frankreich beispielsweise ist das so. Die Policy ist entsprechend, dass französische Bürger keine Second-Level-Domain unter .fr ist es, bekommen, sondern dass dort eben nur Unternehmen mit einem Handelsregistereintrag unter Nachweis dieses Handelsregistereintrags und so weiter und so fort überhaupt ein Second-Level-Domain bekommen. Frankreich hat dann lustigerweise hingegen einen Namensraum .com.fr eingeführt, weil sie gesagt haben, naja, in Amerika bei diesem .com, da weiß man ja auch nicht, wer dahinter ist. Wenn da irgendwie Coca-Cola.com ist, heißt das ja noch lange nicht, dass das .com Coca-Cola ist. Das stimmt zwar nicht mehr nach der UDRP, aber Frankreich hat trotzdem gesagt, dass die französischen Bürger können sich gerne mit Fantasienamen .com.fr einholen, solange sie nicht mit Markenrechtsinhabern kollidieren. Ansonsten bekommen französische Bürger eine Domain, wenn sie ihren Nachnamen als Second-Level-Domain wählen und dann ihren Vornamen bekommen sie dann zugewiesen. Wenn allerdings jemand anders denselben Nachnamen hat, dann bekommen sie da noch so eine neckische Nummer. Also lange Rede, kurzer Sinn. Was da passiert ist, dass die französischen Bürger natürlich sagen, okay, unsere Regierung spinnt halt, wir holen uns einen Domainnamen unter .com oder so etwas. Es gibt weitere Länder wie Korea beispielsweise, da gibt es richtig ein Gesetz, da ist es richtig den Bewohnern des Landes verboten, eine Domain zu haben. Hier gibt es also unterschiedliche Konzepte. Ich kürze jetzt hier mal ein bisschen ab. Die ICANN hat natürlich verschiedene Modelle, wie man sich einigen will mit den Betreibern dieser Namensräume, die eben größtenteils noch aus der Postelzeit stammen. Die meisten, oder vielmehr, was heißt die meisten, fast alle, außer einer einzigen, es gibt jetzt einen einzigen Betreiber eines landesspezifischen Namensraums, der tatsächlich einen Vertrag mit ICANN hat. Das ist Australien, und Australien auch erst seit einigen Monaten, weil es dort eine Änderung gegeben hat, weil so die Regierung beschlossen hat, dass das eine neue Firma machen soll und so weiter und so fort. Alle anderen landesspezifischen Namensräume haben noch keine Verträge. Und ICANNs Legitimität hängt natürlich auch von der Frage ab und die Stabilität dieses ganzen Gedankenkonstrukts, was hinter ICANN steht, ob man jemals Verträge haben wird. Weil wenn man keine Verträge hat, kann man natürlich auch schlecht den Leuten Vorschriften machen und man kann ihnen schlecht Rechnungen schreiben über irgendwelche absurden Beträge, die sie abzuführen haben. Es gibt natürlich hier verschiedene Trends, die Kommerzialisierung einzelner CCTLDs, beispielsweise die Regierung von Tuvalu, wobei man muss sagen, Tuvalu ist wirklich eine winzige Insel. Jetzt den Bericht des ICANN-Managers gehört, der hat das Bericht, es gibt da genau eine Straße. Und wenn man dann mit dem Flugzeug dahin fährt, wird die gesperrt. Dann werden so rote Flaggen gehisst, dass alle wissen, sie dürfen mit ihren Autos von ihren Häusern jetzt da nicht raufrollen. Und dann ist das kurz die Landebahn, die danach wieder freigegeben wird. Und Tuvalu hat ja sozusagen, also irgendjemand hat es halt geschafft, der Regierung von Tuvalu im Umtausch gegen, wenn ich das richtig verstanden habe, ein Fußballfeld. Und das Büro des Bürgermeisters wurde renoviert, also für eine vergleichsweise erklägliche Summe hat man den eben den Namensraum .tv abgekauft und betreibt den jetzt kommerziell für eben Fernsehstationen und so weiter und so fort. Die Domains dort werden teilweise in Auktionsverfahren vergeben. Allerdings gibt es hier hochinteressante rechtsphilosophische Auseinandersetzungen, weil Tuvalu offenbar aufgrund von ICANN, könnte man sagen, oder aufgrund der Tatsache, dass ICANN viele internationale Treffs macht, man da immer mit dem Flugzeug rumreist und Flugzeuge ja bekanntlich das Ozonloch vergrößern, das Ozonloch wiederum zur globalen Klimaerwärmung dann zuträgt und die globale Klimaerwärmung zur Steigerung des Meerwasserspiegels, und Tuvalu droht also in wenigen Jahren unterzugehen. Das ist ein ganz ernstzunehmendes Problem, weil die Regierung arbeitet schon an Evakuierungsmaßnahmen für ihre 300 Einwohner oder was sie da haben. Und die Frage zum Beispiel, ob Tuvalu danach noch als Namensraum existieren wird, ist also, gut, da kann man sich dann lange drüber unterhalten. Es gibt im Normalbetrieb vieler landesspezifischen Namensräume, aber natürlich auch solche wie die deutsche. Der deutsche Namensraum.de, muss man dazu sagen, ist einer der größten überhaupt. Und er ist auch einer der ertragreichsten. Das heißt, die Vertreter des DENIC, die natürlich auch alle dann bei ICANN in den Sitzungen mittragen, die haben durchaus, hätten da überhaupt nichts dagegen, wenn ICANN ihnen, und sie zahlen auch bereits, im Gegensatz zu anderen Namensraumbetreibern, zahlt das DENIC also tatsächlich einen Teil der Beträge an ICANN. Das führt natürlich auch dazu, dass sie gegenüber ihren Benutzern überhaupt die Gebühren rechtfertigen können, die sie nehmen, weil das DENIC also deutlich schon Beträge einfährt, mit denen man etwas mehr als den normalen Betrieb wohl betreiben kann. Die ENIC-Jungs versuchen dann natürlich auch so frei nach dem Motto, ja, wenn wir zahlen sollen, dann hätten wir da noch diesen oder jenen Vorschlag. Wir zahlen ja sehr gerne, wir geben euch auch gerne ein bisschen mehr Geld, aber wir hätten da noch diesen und jenen Sonderwunsch und so weiter und fort. Das heißt, auf dieser Ebene ist natürlich auch die Frage, wie ICANN langfristig legitimiert ist. Das Ganze geht jetzt bis hin dazu, dass einige der landesspezifischen Namensräumbetreiber, nachdem ICANN die Idee hatte, Verträge als Grundlage zu machen, bei denen die Regierung, also ein Teil, die lokale Regierung das jeweils mit genehmigen muss, dass die Landesbetreiber auch die Landesbetreiber bleiben. Viele haben das also nicht nur zurückgewiesen, was ICANN da machen wollte, nämlich ein bisschen auf die Empfindlichkeiten der Regierung Rücksicht nehmen. Im Gegenteil haben die jetzt gesagt, sie gründen jetzt eine CCSO, das heißt eine Country Code Supporting Organization, wollen also ein viertes Bein innerhalb von ICANN mitmachen, um eigene Rücksprache hier, um eigene Durchsetzung zu ermöglichen. So, jetzt kommt auch der Schluss, den man hier, glaube ich, sowieso nicht lesen kann, das kann ich mir auch sparen. Es gibt natürlich weitere Fragen um die Legitimierung von ICANN, die eben zum jetzigen Zeitpunkt das At Large Study Committee bewählen soll. Das ALSC ist zusammengesetzt vom ehemaligen schwedischen Ministerpräsidenten Carl Bildt und der ehemaligen ICANN-Vorsitzenden Esther Dyson. Die sind also hier die Vorsitzenden und haben dann auch einige Angestellte sich rangezogen. Das Konzept, was die jetzt entwickelt haben, ist, dass nur noch Domain-Name-Inhaber bei ICANN mitwählen dürfen sollen, weil ja angeblich nur Domain-Name-Inhaber sozusagen direkte Beteiligte in den ICANN-Entscheidungen sind. Das hätte natürlich zur Folge, dass, wie gesagt, einige Länder, die ihren Mitbürgern das schlicht verbieten, Domain zu haben, da nicht mehr drinne sind. Zum anderen ist die Idee, dass regionale Councils, wie soll ich sagen, regionale Räte entstehen sollten, eben jeweils, die sich formen sollten, um eben die Benutzerinteressen bei ICANN zu vertreten. Es gibt natürlich hier so eine lange Auseinandersetzung um die Frage, inwieweit nicht bestehende NGOs, wie im Zweifelsfall der CCC ja auch versucht, eine zu sein, die sich eben um Rechte in den digitalen Netzen kümmern, vertreten sein sollten, inwieweit nicht zum Beispiel auch die Privacy Issues, also die Aspekte der des Datenschutzes, die ja zum Beispiel bei den Whois-Records, also der Frage, inwieweit die Whois-Records, also die zu den Domain-Name gehörenden Datenbankeinträge mit den Daten der Domain-Name-Inhaber mit ihren privaten Adressen und Telefonnummern und Ähnliches, inwieweit die kommerziell verwertet werden dürfen, was teilweise geschieht und Ähnliches. Es gibt die Anforderung, dass Gruppen, die sich um, ich sag mal, Freedom of Speech kümmern, natürlich auch mit einbezogen werden müssten, wenn schon so etwas wie Markenrecht anerkannt wird. Aber es gibt, glaube ich, jetzt gerade auf dieser Veranstaltung zu wenig Zeit, um das noch auszuführen. Keine Ahnung, ich habe jetzt im Zweifelsfall noch ein paar Minuten für Fragen, indem ich überziehe und ich muss noch kurz ansagen, dass draußen wie Autos abgeschleppt werden und ihr doch gegebenenfalls euren Standort überprüfen sollt. Also den eures Autos vermutlich. Du hast eine Frage? Vielleicht gibt es ein Mikro. Kommt einer. Ja.
Danke sehr. Was ich fragen wollte, ist, man liest ja immer wieder, dass die ITU so ein bisschen ungeduldig ist und gerne die ganze Sache übernehmen würde. Ist da was dran an dem Gerede? Weißt du was drüber? Und die zweite Frage, die ich habe, ist, wie ist das denn praktisch, wenn du da bist als einer der fünf Gewählten sozusagen und vielleicht etwas mehr legitimierten Direktoren? Hast du denn Einfluss überhaupt da?
Ja, also zur ersten Frage. In der Tat gibt es natürlich jede Menge Leute, denen das klein bisschen Nutzermitbestimmung nicht mal gefällt und denen auch der Einfluss der amerikanischen Regierung zu indirekt ist. Das heißt, es gibt auch ICANN-Kritiker. Beispielsweise muss man sehr aufpassen, wenn man sich mit ICANN-Kritikern beschäftigt. Es gibt ja den Michael Fromkin. ICANN-Watch.org bietet hervorragende Informationen über jedwede Form der Bestechung, die innerhalb und außerhalb von ICANN laufen. Allerdings letztendlich möchte der Mann, dass die amerikanische Regierung das Ganze doch direkt übernimmt. Und das ist halt eine andere Stoßrichtung. Die ITU hatte auch ihre Vorstellung, die sie direkt mit der WIPO entwickelt hat. Wer von euch mal in Genf war, weiß auch, dass WIPO und ITU, das sind also ungefähr 20 Meter zwischen diesen beiden Gebäuden. Und entsprechend redet man dort davon, dass ICANN ja auch nur ein Experiment sei und man sei ja noch nicht so sicher, ob das global geeignet ist. Die ITU allerdings ist natürlich international eine Institution, über die es eine Menge Frustration gibt, die eben sehr regierungsnah, also das sind eigentlich nur Großindustrieunternehmen im Carrier und nationale Regierungen, die sich da auseinandersetzen. Und ICANN war natürlich auch ein bisschen die Hoffnung innerhalb der Internetgemeinschaft, dass man das mal ohne die Regierung und ohne die Großkonzerne eben innerhalb von Benutzern regeln könnte. Also Windsurf beispielsweise als Präsident von ICANN hat wahrscheinlich auch immer noch diesen naiven Glauben, auch wenn er das durchaus die Probleme sozusagen davon sieht. Zu deiner zweiten Frage, zu sozusagen dem de facto Einfluss, den ich habe, als Direktor, also es gab einige Entscheidungen, die ich beispielsweise bei der letzten Sitzung überraschenderweise da tatsächlich Einfluss gewinnen konnte. Es wurde beispielsweise ein Komitee geformt zu Internationalized Domain Names. Das heißt, die Frage der Standardisierung und der Policy-Entwicklung für eben Zeichensätze innerhalb des Domain Names, eben chinesische Zeichensätze, Umlaute und so weiter und so fort. In diesem Komitee sollte ursprünglich auch ein Vertreter der WIPO wiederum drin sein, eben um die Intellectual Property Issues zu adressieren. Und ich habe dann einfach gesagt, das ist doch kein ICANN-Thema und Technical Administrative und bla bla bla. Und habe also gesagt, dass ich den Mann da nicht drin haben will. Und also ich habe nicht damit gerechnet, weil ich kritisiere das da dauernd und werde da normalerweise immer, ja, du hast ja recht, aber können wir nichts machen. Und in diesem Fall, zwei Direktoren waren sich gerade einen Kaffee holen, sechs waren tatsächlich dann dagegen, gegen diese Aufnahme des WIPO. Fünf waren dafür und der Rest hat sich enthalten. Windsurf hat sich auch enthalten, was eine symbolisch wichtige Stimme war und wir haben den dann also rausgekickt. Wir haben es tatsächlich geschafft. Und also es gab schon ein paar auch kleinere Entscheidungen, auch die Zusammensetzung des ALSC und die Annahme, also das ALSC muss man sagen, Karl Bildt ist halt jemand, der eher Prinzipien beherrscht, um demokratische Legitimation zu simulieren. Es gibt ein Prinzip, das da eben grob lautet, man sorgt dafür, dass man, egal wie das Gremium letztendlich funktioniert, eine Zweidrittelmehrheit hat und ein Drittel, das ist aber wichtig, muss legitimiert sein. So dass man immer eine Opposition, man hat immer laut schreiende Leute da drin, die irgendwie sagen, sie finden das alles scheiße und so fort. Dadurch bekommt das Ganze den Eindruck von außen hin, es sei eine demokratisch legitimierte Veranstaltung, aber man hat halt mit zwei Dritteln immer die sichere Mehrheit. Das Prinzip heißt Building Consensus, ist von einem Mann namens Chomsky wohl mal ganz gut beschrieben worden. Und gerüchteweise funktioniert so auch die amerikanische und viele andere Regierungen, aber Bild hat also sozusagen das Konzept, was sie geschrieben hatten, beruhte genau darauf und die Frage bei der Annahme des Berichtes des ALSC war, inwieweit ICANN, und das ist ein wichtiger Unterschied, die sozusagen Beschlüsse dieser ALSC-Gruppe akzeptiert oder entgegennimmt. Also inwieweit wir sozusagen sagen, ja, wir nehmen das und wir halten uns daran oder inwieweit wir sagen, okay, wir nehmen das zur Inspiration und denken mal drüber nach. Und hier war es also tatsächlich möglich, das war ich nicht alleine, sondern auch die anderen ALSC-Direktoren, dass wir diesen Wortlaut da ändern innerhalb der Resolution. Insofern gab es schon ein paar kleine Erfolge. Bloß bei allem sozusagen, was ich da Gutes reinbringen kann mit anderen zusammen, jetzt mal ganz einfach formuliert, kann ich mich halt nicht dem Eindruck verschließen, dass die Rahmenbedingungen äußerst problematisch sind. Und viele Betreiber von alternativen Namensräumen, die es ja auch gibt, sowas wie .sax gibt es ja, Paul Guerin macht das auch, es gibt eine Firma namens New.net, die aus der Frustration um die Langsamkeit des ICANN-Prozesses jetzt einen eigenen Rootname-Server zusammenbauen will und so fort. Und jetzt zusätzlich noch diese Problemlage, dass die amerikanische Regierung sich, wie gesagt, gerade in einem Geisteszustand befindet, wenn ich das mal so ganz subjektiv sagen darf, den ich also nicht bereit bin, als irgendwie demokratischer Erdenbürger irgendwie so richtig als sinnvoll zu bezeichnen. Dass ich irgendwie nicht den Eindruck habe, es macht außerordentlich viel Sinn, eine tolle Icon zu haben, wenn am Ende des Tages dann eben doch das DOC sagt, nö, ist alles scheiße. Und insofern hat sozusagen die sinnvolle Betätigung innerhalb von Icon und auch die Beschäftigung mit Icon hat halt Grenzen. Und ich glaube, es ist sehr viel wichtiger, sich auch nochmal darum zu kümmern, alternative Systeme aufzubauen und seien sie auf IP-Nummernbasis oder eben alternative Root-Name-Server und alternative Namensräume, die im Zweifel zwar auch unabhängig vom Geisteszustand von Regierungen einfach funktionieren, weil letztere halt zu Schwankungen neigen. Gut, vielleicht noch weitere Fragen?
Ich hätte noch eine technische Frage hier oben.
Ja. Vielleicht kann man das Licht jetzt mal wieder anmachen. Ich weiß nicht, wer den Schalter vorhin gefunden hatte. Den sehe ich auch. Ja.
Ich fange schon mal an.
Ja, klar.
Inwiefern ist denn das ein Problem, wenn die Root-Name-Server in der Welt verteilt sind, dass da ein so ein Server sagt, na okay, die Adresse www.binladen mag ich nicht, die schalte ich jetzt ab, weil die gefällt mir nicht und die ist böse. Dann liefern doch die anderen Root-Name-Server die Adresse immer noch, oder wie?
Also die Root-Name-Server, muss man dazu technisch präzise sagen, haben ja nur die, enthalten ja nicht die Information der einzelnen Registries, sondern nur die Information, wo die Registries zu finden sind, also wo die TLDs zu finden sind. Das heißt, Bin Laden, es geht nicht um, also die Saudi Bin Laden Group zum Beispiel, .com, die gab es. Der Domainname wurde kreiert am 11. September 2000, ist nicht verlängert worden und verfallen am 11. September 2001, so zumindest den Entry, den ich gesehen habe. Und den habe ich mir immerhin direkt gezogen, aber gut, ich weiß nicht, was das für eine Geschichte war. Nehmen wir an, man möchte jetzt gezielt ein Land rausfiltern. Das wäre eben etwas, was man auf Root-Zonen-Ebene machen würde. Also nehmen wir mal an, die amerikanische Regierung würde beschließen, dass Irak jetzt rausfliegt. Oder dass bei Irak eine IP-Nummer eingetragen wird, die auf einen Server verweist, der in Amerika steht und halt den Namensraum des Irak simuliert und nur noch amerikanisch freundlich gesonnene Unternehmen da einträgt oder irgendwie so etwas. Dann würden beim jetzigen Konzept die anderen Rootname-Server das zunächst einmal übernehmen. Allerdings, ich sag mal, ich habe das als Frage dem japanischen Betreiber des Rootname-Server, ich muss hier gleich mal den Raum wechseln, habe ich das schon mal gefragt, inwieweit, wir sind sofort fertig, inwieweit man dann hier auch auf die Idee kommen könnte, die amerikanischen Rootname-Server als fehlerhaft zu deklarieren. Das ist eine Überlegung, die da gerade, ich sag mal, sich entwickelt, weil auch andere Leute Bedenken haben, jetzt der amerikanischen Regierung das Heil dieses Planeten zu überlassen. Es gibt allerdings auch noch den Punkt, dass zum Beispiel die chinesische Regierung neulich einen Vorschlag gemacht hat, einen eigenen Rootname-Server aufzusetzen. Die würden ihn also auch finanzieren und überhaupt würden sie ja gerne in den Komitees mitarbeiten und sind da also richtig mit einer Delegation vorstellig geworden. Allerdings wollten die diesen Rootname-Server natürlich innerhalb ihrer chinesischen Mauer installieren, wir sagen ihrer merkwürdigen Firewall, die eben nur sehr restriktiven Zugang auf entsprechende Internetkommunikation freigibt. Immerhin haben wir diesen Vorschlag dann auch erstmal mit Verweis auf, ist irgendwie, Sie können sich auch gerne unseren Rootname-Servern bedienen, abgelehnt sozusagen. Aber das sind natürlich Sachen, die passieren können und vermutlich auch passieren werden, weil letztendlich kann ICANN es nicht verhindern, dass jemand einen eigenen Rootname-Server aufsetzt, um im Zweifelsfall eben nur einen Teil der jetzigen Einträge des der Root-Zonen-Datei dort drin zu spiegeln. Da war noch eine und dann befürchte ich, müssen wir den Raum wechseln oder diese Veranstaltung beenden oder sowas. Vielleicht kriegt er noch ein Mikro?
Vielleicht eine ganz kurze Frage. Wie lange geht denn eigentlich deine Amtszeit noch und stehst du zur Wiederwahl?
Ich stehe, denke ich, schon zur Wiederwahl, wobei es ist irre anstrengend und irgendwann muss man auch mal darüber sprechen, dass bei ICANN halt, wir sagen, das ist viel Arbeit, die nicht bezahlt wird. Und das nervt schon ein bisschen, um es mal vorsichtig zu sagen. Ich kompensiere das halt durch Vorträge, wo ich überteuerte Honorare nehme. Und das kann man auch machen, ist auf Dauer aber auch anstrengend. Also irgendwann müsste man da theoretisch mal einen Sack Geld zur Verfügung stellen für diesen Job. Die Amtszeit geht bis 2000, aber es ist zum jetzigen Zeitpunkt, also Entschuldigung, bis November 2002, also bis November nächsten Jahres, aber es ist noch relativ ungeklärt, welche Art und Weise es ein Wahlverfahren geben wird und wie das funktioniert. Das habe ich ja kurz angedeutet mit diesem ALSC. Das findet ihr übrigens unter atlargestudy.org. Eine noch.
Sonst
hauen die mich da.
Wie restriktiv wird das denn gehandhabt, den Lesezugriff auf das Root-File zu bekommen?
Kannst du dir komplett kopieren. Ist offen.
Ist offen. Weil dann könnte man doch erstmal anfangen, Root-Name-Server zu spiegeln. Gut, das Problem ist jetzt, bei Bind 9 sind wohl die Server irgendwie reinkompiliert. Es gibt kein eigenes File mehr. Aber ansonsten könnte man gepatchte Bein verteilen, die vielleicht einen gespiegelten Root-Server, einen 14. mit drin haben, der nichts anderes macht, als dieses Root-File erstmal so zu übernehmen. Aber ja. Im Falle, wenn dann ein amerikanisches Gericht meint, wir müssen mal einen streichen, dann wird dieser Server weiter das Teil verbreiten.
Das ist in der Tat einer der Dinge, die auch gerade schon vereinzelt bei Leuten passiert. Aber das ist sozusagen was, wo ich niemanden davon abhalten würde, das eventuell auch nochmal zu machen, weil mehrere Backups schaden hier sicherlich nicht. Wobei man muss sehen, dass es auch im Normalbetrieb, das ist ein bisschen das Problem, so statisch sind diese Daten nicht. Es kommt halt auch im Normalbetrieb vor, dass mal jemand seine IP-Nummer ändert hier und da. Deswegen wird diese Datei einmal am Tag wieder neu runterkopiert. Und da muss man halt schon ein bisschen dann auch auf dem Stand sein, beziehungsweise die Administrative Contacts beachten und sich eventuell mit denen einfach telefonisch kurzschließen. Also es ist nicht einfach nur dadurch getan, dass du eine alte Version abspeicherst. Dazu sind diese Daten ein bisschen zu sehr in Bewegung. Ja, ich glaube, jetzt als nächstes kommt ja auch die WAU-Stiftung. Es wird vielleicht noch irgendeine Gelegenheit geben, das weiter zu diskutieren. Im Zweifelsfall, falls jetzt noch Fragen sind, würde ich sagen, würde ich jetzt mit den Leuten, die noch Fragen haben oder diskutieren wollen, in die Arena gehen. Das ist gleich hier nebenan, ein bisschen Richtung Café, aber die Glasfläche vor dem Café noch. Ansonsten danke erstmal. Tschüss.